Ihr hört einen Podcast von meinbezirk.at. Aus Liebe zur Region.
Ja, herzlich willkommen wieder einmal bei einem Podcast. Heute begeben wir uns in die Berge. Naja, nicht ganz in die Berge, denn zur Zeit sind wir nur am Boden der Tatsachen. Ich begrüße recht herzlich heute zum heutigen Podcast Stefan Schröck.
Hallo.
Hallo Stefan, danke für die Zeit, gleich einmal vorweg.
Bitte gerne.
Und warum wir heute mit dir sprechen, ist, du hast eine sehr, sehr einen hohen Posten mittlerweile in der Bergrettung. Du bist der steirische Bergrettungs-, wie heißt das genau?
Landesleiter.
Landesleiter. Darüber plaudern wir jetzt in dieser Zeit, was wir jetzt haben. Danke jedenfalls nochmal für die Zeit. Aber ich bin ein bisschen verwirrt, weil mir gegenüber sitzt ein Stefan mit einer Feuerwehruniform, beziehungsweise mit einem Feuerwehrmann, mit Florian Lietzenleiberl. Wir reden über die Bergrettung. Was bist du jetzt eigentlich?
Ich bin beruflich Bediensteter oder Angestellter vom Bereichsfeuerwehrverband Lietzen. Und dort Dienststellenleiter und verantwortlich für die Administration und die Leitstelle für die 95 Feuerwehren des Bezirkes Lietzen. Und im Ehrenamt natürlich auch Feuerwehrmann, aber mein großes Herz im Ehrenamt schlägt für die Bergrettung. Und dort bin ich eben seit 2 Wochen jetzt mittlerweile der Landesleiter der Bergrettung Steiermark.
Du kommst aus dem Gesäuse quasi. Du bist sozusagen im Gesäuse in jeder Felswand schon unterwegs gewesen. Wie lange magst du schon Bergrettung?
Ich bin seit 2002 Mitglied der Bergrettung und war ursprünglich in Trieben bei der Bergrettung, weil ich ein gebürtiger Gaishorner bin. Und meiner Frau wegen bin ich dann vor vielen Jahren nach Admont übersiedelt und habe dann auch die Ortsstelle gewechselt von der Ortsstelle Trieben zur Ortsstelle Admont und bin jetzt seit vielen, vielen Jahren schon wieder in Admont im Gesäuse bei der Bergrettung.
Vor kurzem gab es ja eine große Übung der Bergrettung in Jonsbach.
Im Zuge eines Festes der Bergsteigerdörfer, das ist halt Vereinigung Alpiner Schutzregionen, und die haben die Bergrettung Admont hat dort eine Schauübung vorgeführt für die Besucher und die Interessierten. Ich habe selber leider nicht dabei sein können, weil ich in meiner Verpflichtung als Landesleiter am Dachstein unterwegs war. Da haben wir die Aufnahmeprüfung von 61 jungen Bergretterinnen und Bergrettern durchgeführt und da habe ich 2 Tage am Dachstein verbringen dürfen.
Am Dachstein ist er unterwegs. Also der Stefan ist überall auf jedem Berg unterwegs, schon seit ein paar Jahren, seit einigen Jahren. Wie kommt man zur Bergrettung? Hast du irgendwie verwandtschaftsmäßig, dass du sagst, waren wir viel unterwegs früher in den Bergen? Oder?
Von Kind auf bin ich eigentlich viel mit meinen Großeltern in den Bergen unterwegs gewesen. Mein Opa war ein klassischer Bergsteiger, Wanderer. Und ich habe das große Glück gehabt, dass er mich überall hin mitgenommen hat. Ich bin der älteste von 4 Enkeln von ihm und war mit 11 Jahren schon auf jedem Berg im Gesäuse oder auf jedem Gipfel im Gesäuse unterwegs. Meine Oma war in jungen Jahren immer Sennerin und da war irgendwo die Verbundenheit zu den Almenbergen und dann irgendwann in jugendlichen Jahren auch zu den Felswänden und auch zu den Skitouren entstanden. Und wenn man viel unterwegs ist, trifft man dann irgendwo automatisch andere Bergsteiger. Da sind manche bei der Bergrettung dann gewesen, die sind von Bergkameraden zu Freunden geworden. Und wie ich dann alt genug war oder mich persönlich auch reif gefühlt habe, und fit genug gefühlt habe, der Bergrettung beizutreten, habe ich das dann auch gemacht und ist eigentlich über Bergsportkameraden oder Freunde dann passiert, dass ich zur Bergrettung dazugekommen bin.
Und jetzt schon seit einigen Jahren und jetzt noch an höchster Stelle des Landes auch noch. Wobei, ja, sagen wir es, in Graz unten ist es wahrscheinlich mit der Bergrettung nicht so, oder? Die haben nicht so viel zu tun.
Nein, das darf man gar nicht so unterschätzen. Nee. Die Bergrettung Graz hat relativ viele Einsätze, die umfasst das Einsatzgebiet im Schöckl. Und die Stadtbewohner aus Graz nutzen das natürlich als Naherholungsgebiet in verschiedensten Formen von Sportorten. Da sind Wanderer unterwegs, da sind Mountainbiker, Downhiller, Paragleiter unterwegs und die Vielzahl der Personen, die sich dort bewegen, da kommt statistisch natürlich auch zu Unfällen. Und dadurch hat die Bergrettung Graz eigentlich relativ viele Einsätze, also bis zu 30 Einsätze pro Jahr, wo sie Menschen, die da am Schöckl, vor allem am Schöckl, aber im Umland von Graz, verunglücken und denen helfen können.
Jetzt bist du sozusagen steiermarkweit im Einsatz, also nicht als Bergretter im Einsatz, sondern als Leiter im Einsatz. Wie ist die Stimmung zurzeit so in der Bergrettung?
Ja, wir haben 53 Ortsstellen in der Steiermark und rund 1800 Bergretterinnen und Bergretter. Es ist natürlich ein bisschen das Nord-Süd-Gefälle. Es gibt mehr Ortsstellen im Norden der Steiermark, klar, weil da mehr Berge sind. Und ganz im Süden gibt es dann sehr wenige Ortsstellen, wo im Flach- und Hügelland aber natürlich auch weniger Unfälle sind. Wir haben sehr, sehr guten Zulauf in der Bergrettung. Sehr viele junge Bergsteigerinnen und Bergsteiger interessieren sich zur Mitarbeit in der Bergrettung. Da sind wir sehr froh drüber. Und wir haben im Eiher ja erstmalig eine Aufnahmeprüfung machen müssen für den Bergrettungsdienst, damit wir die alpinen Grundkenntnisse überprüfen, ob sie die jungen Personen in der Lage sind, in der Bergrettung teilzunehmen und die ersten Ausbildungskurse zu absolvieren. Weil wir niemanden das Bergsteigen lehren, sondern wir lehren Rettungstechniken. Der Bergretter oder die Bergretterin als Anwärter muss das alpine Können mitbringen in die Bergrettung.
Und hat alles geklappt?
Großteils sind wir sehr zufrieden. Natürlich bei einer Prüfung und in einer Prüfungssituation, es ist immer eine Momentaufnahme, da gibt es auch Faktoren von außen, die mitspielen, wie Nervosität oder vielleicht ein bisschen Prüfungsangst dort und da. Und bei 4 Kameraden war es leider notwendig, dass wir sagen, sie müssen nur ein Jahr trainieren und können dann nächstes Jahr nochmal zur Aufnahmeprüfung kommen.
Aber trotzdem auch schön eigentlich, dass junge Menschen sich da interessieren dafür und dass da ein Einsatz, dass diese Tätigkeit nicht ausstirbt quasi, wenn man so schön sagt, sondern dass das weiterführt. Ja.
Absolut, das ist auch voll in unserem Interesse und es liegt und stirbt natürlich wie bei vielen ehrenamtlichen Organisationen in der eigenen Kameradschaft, in der Ortsstelle. Es ist sehr oft ein großer Freundeskreis, die Leute unternehmen zusammen was, die haben prinzipiell alle das gleiche Grundinteresse und das ist Bergsteigen. Und wenn eine Übung, eine Zusammenkunft, eine Sitzung, eine Besprechung ist, endet die Besprechung meistens, dass sie die Bergretter untereinander ausmachen, wer mit wem am nächsten Tag welcher Berg durchgeht, weil sie, wie gesagt, immer das gleiche Interesse irgendwo im Hintergrund steht. Und das ist sehr schön. Und da kann man sich im Einsatz dann aufeinander sehr gut verlassen, wenn man sie privat auch sehr gut kennt und wenn man in vielleicht extremeren Situationen im alpinen Gelände weiß, wie der andere reagiert. Und das ist ein guter Zugang, wenn man viel gemeinsam unterwegs ist, auch privat, dass man sie einfach sehr gut kennt, dann weiß man, wo sind die Stärken und die Schwächen vom anderen. Jeder hat Stärken und Schwächen. Und für uns ist wichtig, dass im Einsatz dann jeder in seine Stärke eingesetzt wird und niemand seine Schwäche offenbaren muss. Und das immer als Teamleistung gesehen wird und nicht heroisch wie vielleicht in manchen Fernsehserien, dass da ein Bergreiter alleine Heldentaten vollbringt. Das ist bei uns überhaupt nicht so. Es ist immer eine große Teamleistung und da ist jedes Glied in der Kette gleich wichtig. Und auf das sind wir sehr stolz und da arbeiten wir dran.
Wie oft kommt eigentlich so ein Einsatz vor? Kann man da irgendwas durchschnittlich sagen, wenn man einmal in der Woche ist, vielleicht übertrieben? Oder?
In meiner Ortsstelle im Gesäuse, also in Admont, ist im Schnitt sind pro Jahr ca. 50 bis 70 Einsätze. Also das kann man dann überbrechen und sagen, mehr als einer pro Woche ist. Wenn man das dann noch ein bisschen ausklammert und sagt, in den Übergangszeiten, vor allem November, Anfang Dezember, wo fast niemand mehr wandern geht und wo noch kein Schnee da ist zum Skitouren gehen und da dann im Frühjahr aussehen, so im April, wo einfach weniger Personen im alpinen Gelände unterwegs sind, passiert natürlich weniger statistisch gesehen, aber gerade im Sommer, Hochsommer und Frühherbst, wo einfach sehr viele Personen ins alpine Gelände drängen, sind auch natürlich sehr viele Einsätze. Die konzentrieren sich ein bisschen schon in den letzten Jahren auf die touristischen Ballungszentren, wie die Schlabing-Dachstein-Region, ist auch Seerland, ist Gesäuse, der Hochschwab, aber auch die Naherholungsgebiete rund um die größeren steirischen Städte, wie die der Schöckling Graz, wie die Naherholungsgebiete der Deichalm und die Weizklamm. Also man merkt einfach, dass viel mehr Personen draußen Sport betreiben oder die Zeit in der Natur verbringen. Und dann, wenn mehr Leute da sind, geht natürlich auch öfter was schief.
Hat Corona auch da was beigetragen, dass das mehr geworden ist?
Corona hat insofern dazu beigetragen, vor allem in dem Jahr, wo die Reisetätigkeiten für die Personen stark eingeschränkt waren, haben sehr viele Leute in Österreich Urlaub gemacht. Und viele Personen, die vielleicht sonst in Lignano oder in Kroatien irgendwo am Strand liegen, haben dann die Berge für sich entdeckt und haben vielleicht dort oder da ein bisschen unterschätzt, dass das was anderes ist, dass es ein bisschen eine Vorbereitung braucht, wenn ich jetzt auch nur auf eine Hütte wandern möchte, aber mit der Familie vielleicht länger brauche, wie das da angeschrieben ist, vielleicht ich unterschätzt habe, wie steil das dort ist, die Hitze unterschätzt habe und da haben wir schon sehr, sehr viele mehr Einsätze gehabt aufgrund von Bagatellen eigentlich, wo Leute aus kleinsten Gründen sie selber nicht mehr helfen haben können und nicht mehr weitergehen haben können, nicht mehr runtergehen haben können oder kleinste Verletzungen waren und die halt sofort Hilfe gebraucht haben. Wir helfen jedem gern. Wir werten auch nicht, ob das ein guter, ein schlechter Bergsteiger ist, weil das wollen wir gar nicht und können wir gar nicht werten. Für uns ist nur wichtig, dass wir immer die Botschaft mitgeben, Tourenvorbereitung und Tourenplanung ist alles. Man muss sich auseinandersetzen mit dem Thema. Wenn man dazu nicht in der Lage ist, empfehlen wir immer einen Kurs beim alpinen Verein wie Alpenverein oder die Naturfreunde zu besuchen oder beim Bergführer oder sich einen Berg- oder Wanderführer zu buchen. Dann ist man auf der sicheren Seite. Und das ist eigentlich das Einzige, was wir den Wanderern, Bergsteigern, Leute, die draußen unterwegs sind, mitgeben wollen, dass sie da aufpassen sollen, wenn sie sich informieren, aus welcher Quelle kommt die Information. Ein Internetforum, wo irgendjemand irgendwas eingeschrieben hat, ist keine geprüfte Quelle, sondern sind eher Tourismusverbände, Bergsportvereine oder Bergführer die richtige Quelle, wo man sich informieren sollte.
Mhm. Ab wann soll man die Bergrettung dann rufen? Sobald man einmal gehen kann oder?
Wir kommen immer. Und wir kommen wegen alle möglichen Sachen. Natürlich, wenn jemand verletzt ist oder wenn jemand in einer Notlage ist.
Körperlich schwach ist.
Absolut. Es ist immer besser, früher anzurufen als zu spät. Für uns sind Einsätze unangenehm dann, wenn jemand sagt, okay, ich kämpfe eh schon 2 Stunden und ich weiß, ich komme sowieso nicht mehr ins Tal. Ich warte jetzt aber noch 2 Stunden, vielleicht wird es besser. Und dann ist finster und dann rufe ich an. Oder das Gewitter ist dann schon da. Je früher, desto besser. Oft aber Orientierungslosigkeiten reicht ja dann schon, dass ein Bergreiter mit dem entsprechenden Person, die am Berg ist, telefoniert und er den richtigen Weg leiten kann. Heutzutage gibt es Methoden, wo man dann sehr schnell feststellen kann, wo sich die Person befindet, über ein Smartphone etc. Und da kann man oft mit einem kleinen Rad schon ein bisschen Hilfe geben. Okay. Und wenn es not ist, steigen wir natürlich auf, beziehungsweise man entsprechend des Einsatzes, das auch notwendig ist, haben wir natürlich Unterstützung von anderen Einsatzorganisationen, sprich der ÖMTC-Flugrettung, wenn verletzte Personen sind, aber auch von der Polizei, der Alpinpolizei und Bundesministerium für Inneres, das einen Hubschrauber betreibt, oder notfalls auch vom Bundesheer mit der Alert 3 aus Eigen.
Mhm. Welche Nummer muss ich da rufen?
Die Bergrettung betreibt die Notrufnummer 140, also 140, und da kommt man in der Steiermark, in die Landeswarnzentrale nach Graz. Dort sitzen 14 hauptamtliche Disponenten rund um die Uhr und die alarmieren und koordinieren aus der Leitstelle die Einsätze der Bergrettung.
140, wenn ihr jetzt, was jetzt die normale Notrufschicht ist, 111 zum Beispiel?
Nein, 111 gibt es in Österreich nicht. 112 ist die europäische Notrufnummer. Das wird man dann verwenden, wenn das eigene Netz keinen Empfang hat, kann man 112 ins Handy eindrucken. Dann versucht das Handy prinzipiell irgendein Netz zu verwenden. Sprich, wenn ihr mit A1 keinen Empfang habt, dann probiert es alle anderen Netze auch oder umgedreht. Wenn gar kein Netz ist, dann ist gar kein Netz. Dann gibt es noch aus früheren Zeiten, gilt aber heute auch noch immer, das alpine Notsignal. Das ist 6-mal pro Minute ein akustisches oder optisches Signal abzugeben, in der Hoffnung, das hört oder sieht jemand. Mhm. Und das passiert immer wieder, dass Personen mit einer Taschenlampe, mit dem Handy irgendwo vom Berg oberblinken oder eben pfeifen oder rufen. Und Personen, die in gebirgigen Regionen wohnen, erkennen das Signal und alarmieren dann auch die Bergrettung selbstständig aus dem Tal, weil es vor der Generation Smartphone oder Handy das gang und gäbe war, dass die Leute einfach um Hilfe geschrien haben, pfiffen haben oder geleuchtet haben. Und die Bergdorfbewohner in der Obersteiermark kennen das noch sehr gut und kommt immer wieder zu Einsätzen, wo eben Lichtsignale gesehen werden. Kommt natürlich ab und zu Blindeinsätzen nach, wenn irgendjemand in der Nacht mit der Stirnlampe absteigt und im Tal identifiziert ist, wäre das Notsignal. Ist nicht ganz so schlimm, wir rucken dann aus, sehen dann, dass wer absteigt und gehen wieder an.
Gab ja auch in den Rennen mit der 80er Jahre oder 90er Jahre auch Einsätze, weil Raketen abgefeuert worden sind.
Passiert immer wieder.
Auf dem Berg und mehr.
Ist klar, also wenn jemand ein Spielchen spielt und mit diesen Leuchtraketen am Gipfel herumschießt, werden im Tal Leute nervös und identifizieren das als alpines Notsignal und dann kommt die Bergrettung. Also Spielzeug ist ganz.
Für alle, die regionale News auf einen Klick entdecken wollen, gleich meinbezirk.at besuchen. Folge uns auch auf Facebook und Instagram. Aus Liebe zur Region.
So, jetzt geht's wieder weiter bei unserem Podcast. Heute zu Gast Stefan Schröck, Landesleiter der Bergrettung Steiermark. Eigentlich eine hohe Ehre, die dir gekommen ist. Wie geht es dir da dabei?
Ich bin 2011 zum Gebietsleiter des Gebietes Liezen gewählt worden, war das dann 6 oder 7 Jahre und daraufhin 2017 zum stellvertretenden Landesleiter und jetzt 2022 zum Landesleiter gewählt worden. Also ich habe schon gewusst, was die Aufgabe mit sich bringt, habe mich da sehr gut einarbeiten können und mein Vorgänger, der Michael Mikic, hat zwar große und viele Fußstapfen hinterlassen, aber im Team versuchen wir die auszufüllen und wir haben ein sehr gutes Einvernehmen. Der Michael unterstützt uns in der Übergangsphase weiterhin noch und den Weg, den er bereitet hat, wollen wir prinzipiell weitergehen, weil es aus unserer Sicht ein sehr guter Weg ist und ein stabiler und zukunftsorientierter Weg. Dort und da werden wir natürlich an kleinen Rädchen drehen. Das bringt einen Wechsel mit sich. Aber prinzipiell stehen wir für Kontinuität und für Sicherheit. Und da sind wir gut eingespielt. Wir sind ein junges Team, wo jeder seine Stärken kennt und jeder in seinen Stärken eingesetzt wird und wir uns sehr gut ergänzen, weil das ist bei ehrenamtlichen Vereinen sehr oft der Fall, dass aus den verschiedensten Berufsfeldern oder Berufswelten die Personen dann dort da in den Funktionen tätig sind und da deckt man mehr oder weniger alles ab. Mhm. Und da machen wir uns eigentlich keine Sorgen und teilen die Arbeit ein bisschen auf mehrere Schultern auf.
Was sind da zum Beispiel für Arbeiten und für Tätigkeiten?
Als Landesleiter oder als Landesleitung sind natürlich sehr viele administrative Tätigkeiten zu machen. Vor allem die vielen, vielen Wünsche, Ideen, Anregungen und Beschwerden der 53 Ortsstellen und 1800 Mitglieder unter einen Hut zu bringen.
Die gibt's.
Und eine einheitliche Lösung für die ganze Steiermark abzubilden. Und das ist für uns ein bisschen oft schwierig, weil die geografischen Anforderungen der Steiermark in den Bergrettungen so unterschiedlich sind. Bergrettung ist in Ramsau am Dachstein ein bisschen anders wie in Deutschlandsberg. Und nur mal ein bisschen anders wie mit Zuschlag und wieder ein bisschen anders wie auf der Teichholm und nur mal anders wie im Gesäuse. Das ist einfach die Art der Einsätze, die da vorkommen und auch die Häufigkeit der Einsätze. Aufgrund vom geografischen Gelände dort. Jetzt sind natürlich andere Zugänge, da sind überall andere Menschen am Handeln. Für uns ist halt wichtig, dass ein guter Kompromiss überall entsteht, dass das alle 53 Ortsstellen und alle 1800 Mitglieder mittragen können. Da muss jeder bereit sein, oft einen Schritt zurückzugehen. Und da sitzen wir irgendwo mittendrin und sammeln alle Informationen und versuchen dann eine Entscheidung zu treffen, die für jeden ungefähr passen kann. Das ist einmal die eine Seite. Auf der anderen Seite kostet ein Betrieb Bergrettung natürlich auch Geld. Und da sind wir sehr dankbar, dass das Land Steiermark uns natürlich da entsprechend unterstützt und wir sehr gute Partner haben. Trotzdem in der heutigen Zeit, wo Baupreissteigerungen von 40%, Materialkostenaufwände immer höher werden, aber auch der Bedarf viel mehr an Mobilität und auch an Geräten höher wird, ist für uns nicht immer ganz leicht, diese Finanzierung sicherzustellen für die Ortsstellen. Da sind wir auch sehr stolz und sehr froh, dass sehr viele Steirerinnen und Steirer, Österreicherinnen und Österreicher, aber auch aus dem ganzen Alpenraum Personen die Bergrettung Steiermark fördern mit einem gewissen Beitrag. Und das ist ein großer Eckpfeiler unserer Finanzierung, so ehrlich muss man sein. Die dritte Säule ist die Ausbildung in der steirischen Bergrettung, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und professionell durchgeführt werden muss, weil wir wollen haben, dass unsere jungen Bergretterinnen und Bergretter, aber auch die Erfahrenen, perfekt ausgebildet sind. Und wir bilden selbst aus. Das heißt, wir veranstalten rund 25 Kurse pro Jahr zu verschiedensten Themen in der ganzen Steiermark verteilt, brauchen dort natürlich auch Ausbilder, die koordiniert sind. Das kostet auch irgendwo ein Geld. Und der Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Daher haben wir eine neue Kraft jetzt ab Herbst angestellt, der sich hauptamtlich dann um die ganze Ausbildung kümmern wird, weil es nicht mehr möglich ist, dass man das ehrenamtlich nebenher neben einem normalen Beruf durchführt.
Mhm. Ist das finanziell so ähnlich wie bei der Feuerwehr mit Drittelfinanzierung, wo ich jetzt Gerätschaften brauche mit, keine Ahnung, Seile, Gitterhaken, Tragen? Also bei der Feuerwehr ist es ja so, dass die Feuerwehr muss ein Drittel finanziert, ins Land und ein Drittel.
Ungefähr ist bei der Feuerwehr so, es ist eine unterschiedliche gesetzliche Grundlage. In der Steiermark gibt es ein Landesfeuerwehrgesetz, das die Finanzierung der Feuerwehren regelt und prinzipiell die Gemeinden der Erhalter der Feuerwehr sind, der Landesfeuerwehrverband, wieder mit Unterstützung des Landes Steiermark, aber auch natürlich die Feuerwehren selber tragen dazu bei, dass der Betrieb läuft. In der Bergrettung ist so, dass die Bergrettung im Rettungsdienstgesetz in der Steiermark verankert ist, wie auch die anderen Rettungsdienste, das heißt das Rote Kreuz, der Samariterbund, das Grüne Kreuz, wer immer tätig ist, und die besonderen Rettungsdienste wie die österreichische Höhlenrettung, die Wasserrettung, die sind dann als besondere Rettungsorganisationen gelistet. Und da gibt es einen Schlüssel vom Land Steiermark, wer wie viel Subvention pro Jahr bekommt. Und das ist einmal der Grundstein der Finanzierung für unsere Aufwände in Einsatz und Ausbildung. Wie gesagt, der nächste Eckpfeiler sind dann die sogenannten Förderer der Bergrettung, die auch dazu beitragen, und die Ortsstellen natürlich selbst. Die Gemeinden sind natürlich auch gerne eingeladen und angehalten, die örtlichen Bergrettungen zu unterstützen. Das passiert auch im Prinzip sehr gut. Es ist nur der Unterschied, dass nicht jede Gemeinde in der Steiermark eine Bergrettung hat. weil im Südosten der Steiermark einfach klarerweise keine Bergrettungen vorkommen. Da kann es natürlich umdreht dann so sein, dass eine Bergrettung 27 Gemeinden hätte, wo ihre Zuständigkeit eigentlich da ist. Da verstehe ich aber einen Bürgermeister, der sein ganzes Leben noch nie die Bergrettung braucht hat und vielleicht sein ganzes Leben nie brauchen wird, dass die Unterstützung hinten wollend ist. In den alpineren Regionen ist es dann ein bisschen anders. Da ist man sehr stolz auf die lokalen Bergrettungen. Die Zusammenarbeit ist sehr gut und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unterstützen lokal auch die Bergrettungen entsprechend.
Es gibt ja immer wieder so Momente, wo man sich als Nicht-Bergsteiger oder beziehungsweise ja, wenn man das einfach so verfolgt, wo man dann merkt, ah, da die Bergrettung wieder in Einsatz gehen müssen, irgendwann spät in der Nacht, weil irgendwelche leichtsinnige Tätigkeiten waren, keine Ahnung, mit sogenannten Halbschotttouristen oder eben Zeit übersehen und wo man genau weiß, also die sind schlecht vorbereitet gewesen und das ist wäre nicht notwendig gewesen, dieser Einsatz. Wie geht man da damit um? Also ich ärgere mich, ich sage es ganz ehrlich, ich denke mir oft wieder, wenn ich irgendwo wieder lese, ja, da war noch am Krimming rum, da wo sie am Vorabend schon Schnee angesagt haben und trotzdem gingen sie auf den Krimming auf. Ich tue mir schwer damit. Wie geht da eine Bergrettung damit?
Ganz offen gesagt, ab und zu schmunzelt man natürlich über die Art des Einsatzes, warum der zustande gekommen ist. Auf der anderen Seite haben wir aber ein Motto, das heißt, wir urteilen nicht. Wir retten, die Bergrettung rettet. Ein Alpinpolizist ermittelt, ein Staatsanwalt klagt an und ein Richter urteilt. Und das halten wir uns immer vor Augen. Wir sind nicht in der Position, andere Bergsteiger oder Personen aufgrund ihres Verhaltens zu beurteilen oder zu verurteilen und vor allem nicht vorzuverurteilen. Man weiß nie ganz genau, warum die Situation zustande gekommen ist. Wir mögen es auch nicht ganz gern, wenn in unseren Namen so geredet wird, die Bergrettung hätte gesagt, das ist aus dem und dem Grund schief geht. Das geht uns alles miteinander nichts an. Wir retten die Personen vom Berg. Man muss nämlich da ein bisschen aufpassen, wir haben dann alle ein bisschen Schubladendenken. Wenn man in der Zeitung liest, dass ein deutscher Bergsteiger einen Unfall gehabt hat, denkt man alle sofort dran, klar, der kennt sich nicht aus. Kann nicht sein. Ist ein Deutscher, kann sich bei uns am Berg nicht auskennen. Wenn wir vom tschechischen oder slowakischen Bergsteiger gelesen haben, haben wir gesagt, gut, klar, der kann keine gute Ausrüstung haben. Wenn wir vom französischen oder italienischen Bergsteiger gelesen haben, war für uns immer klar, der muss ein Pech gehabt haben, weil ein Franzose oder ein Italiener muss sich gut am Berg auskennen, der hat ja selber viel. Und da lässt das Schubladendenken wollen wir verhindern. Es gibt überall gute Bergsteiger, es gibt überall, die ein bisschen Aufholbedarf haben. Aber wer beurteilt eigentlich, wer ist ein guter Bergsteiger? Ich traue mich nicht, über meine Freunde, meine Bekannten, meine Bergreiter zu sagen, das ist ein guter Bergsteiger und das ist ein schlechter Bergsteiger, weil wo ist die Grenze? Und wer darf die Grenze ziehen? Wenn man vielleicht eine berühmtere Persönlichkeit bei uns im Bezirk nimmt, den Steinkel Christian, Skyrunner, der sehr schnell auf sehr hohe Berge gehen kann, meistens aber Turnschuhe hat. Wenn der am Berg rennt, sagt er, das ist klar, der Steinkel kriegt, der kann das und der darf das. Mhm. Wenn ein anderer mit Turnschuhe am Berg geht, sagt man, der hat ja keine Bergschuhe am Kopf, warum nicht? Mhm. Also wo zieht man die Grenze und wer darf sagen, was eine gute und eine schlechte Ausrüstung ist? Deswegen sagen wir, oder predigen eigentlich überall, Tourenvorbereitung, profunde Tourenvorbereitung muss man lernen. Das kann man bei den alpinen Vereinen oder beim Bergführer machen. Und wenn man dort eine gute Ausbildung genossen hat, dann zählt man mal zu einem ausgebildeten, guten, erfahrenen, wie immer, Bergsteiger oder Wanderer oder Skitourengeher oder Kletterer. Und da sollte man sich daran halten. Wenn man entsprechend ausgebildet ist, vielleicht geht man auch einfach mit einem sehr guten Freund, Bekannten, Verwandten, der viel unterwegs ist für einen Berg, der wird einem auch was lernen. Dann wird die ganze Sache sicher sicherer werden, wenn man sich nicht vorbereitet, das Wetter nicht anschaut, die Runde nicht anschaut, wo es mir geht, das nicht in Einklang bringt mit der eigenen Stärke und Kondition und den Fähigkeiten, wo ich da vorhabe, wie ist die Chance groß, dass halt beim kleinsten Hindernis oder bei irgendwas Unvorhergesehenen der Tag ausgeht, das Gewitter da ist, ich mich verletze, ein Tourenpartner nicht mehr weiterkommt, sich nicht mehr weiter traut, die psychische Belastung zu hoch wird, wenn es immer steil ist, immer Absturzgelände ist. Und das ist eigentlich so groß unser Motto. Wir sprechen nicht sehr gerne darüber, wer, warum, wie einen Unfall gehabt hat. Passieren kann jedem was. Mhm. Ausrutschen, stolpern, herfallen kann jeder. Und jedem kann ein Sturm im Kopf fallen. Das kann einfach passieren. Es gibt subjektive und objektive Gefahren. Einen gewissen Teil kann ich beeinflussen, wenn ich mich gut vorbereite und gut trainiert bin. Einen gewissen Teil kann ich gar nicht beeinflussen.
Mhm. Jetzt gibt es natürlich auch diverse, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, Fernsehserien, TV-Serien, die auch in unserer Region, er grinst schon. Jetzt sieht man beim Podcast nicht, aber er grinst. Du weißt, was ich meine. Und ja, wie seht ihr das als Bergretter? Wie seht ihr solche TV-Serien? Schaut euch das überhaupt an?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich das auch schon mal gesehen, weil sie in unserer Region gedreht wird und ich finde es eine tolle Aktion, also Werbung für unsere Region. Es sind wunderschöne Landschaftsaufnahmen und man weiß ja, dass die das Region Schlabing-Dachstein oder vor allem Ramsau sehr, sehr, sehr viele Gäste beschert, die da einfach auf die Originalschauplätze aufgrund dieser Serie herpilgern. Da Bergrettung Faunstädte dann immer einmal im Jahr, also ein Fanwandertag immer wieder, wo man dann die echten Bergretter anschauen kann.
Zum Angreifen.
Finde eine tolle Aktion, passt also. Die Fiktion in der Geschichte und wie das aufbereitet ist, entspricht in keinster Weise dem täglichen Leben in der Bergrettung in ganz Österreich. Das ist einfach aus der Luft gegriffen. Es unterhaltet aber sehr viele Personen. Es passiert dadurch auch nichts. Ja, wir nehmen das mit einem Augenzwinkern und schätzen die Wertschöpfung für die Region höher ein, als dass, wie soll man sagen, ein gewisses Bild über uns gezeichnet wird, das jeder, der mit uns echt einmal zu tun gehabt hat, dann eh anders präsentiert kriegt.
Ihr hört einen Podcast von meinbezirk.at. Aus Liebe zur Region.
Jetzt bist du schon seit Jahren in den Bergen unterwegs, seit Kindheit an in den Bergen unterwegs. Hat sich viel geändert? Hat sich viel verändert jetzt in der Bergwelt?
Es hat sich aus meiner Sicht, jetzt spreche ich eher lokal, halt eher aus dem Norden der Steiermark oder speziell aus dem Gesäuse, dahingehend verändert, dass x-fach mehr Personen unterwegs sind. In allen Sportarten der alpinen Welt. Früher, wenn man im Winter eine Skitour gegangen ist und nach Jansbach reingefahren ist, waren halt 10, 15 Autos am Sonntag am Parkplatz und die hat man meistens kennt. Heutzutage, wenn man an einem schönen Samstag oder Sonntag da reinfährt und erst um 8:30 ankommt oder um 9, kriegt man wahrscheinlich keinen Parkplatz mehr, weil schon 200 Autos drinnen stehen. Es drängen einfach viel mehr Leute, was ja gut ist, in die Natur und betreiben halt auch die verschiedensten Sportarten. Dadurch, dass vielleicht die Corona-Situation hat das nur einmal verschärft, wie die Lifte zugesperrt haben, sind sehr viele Leute auf die Tourenski umgestiegen. Da gibt es verschiedene Gründe. Der eine aus dem sportlichen Aspekt, weil er sich bewegen will und weil er halt gerne im Gelände Skifahrt. Im nächsten sind die Liftkarten zu teuer. Gerade die kleinen Skigebiete sperren immer mehr zu. Jetzt wird es für Personen, die vielleicht in Niederösterreich oder in Wien wohnen oder in Graz wohnen, immer schwieriger, in ein Skigebiet zu kommen. Die werden immer voller. Dadurch drängen die Leute wieder mehr in die Natur. Und es konzentriert sich halt in gewissen Regionen, die schneesicher sind im Winter oder halt im Sommer mit guter Infrastruktur aufgeschlossen sind. Es gibt Modesportarten, die sind schon seit vielen Jahren in Mode, aber werden halt auch immer mehr, wie Canyoning, wie Paragliden, wie Freeriding mit Mountainbike, Downhill Mountainbike etc. Einfach die große Anzahl der Personen hat sich einfach die Einsatzart der Bergrettung verändert. Früher haben wir klassisch verletzte Personen oder verunglückte Personen geholt. Heute holen wir viel mehr verirrte, verstiegene, blockierte Personen,
erschöpfte
Personen, die nicht ernsthaft verletzt sind, aber wo, wenn sie selber weitermachen würden, eine ernsthafte Verletzung eine große Gefahr bedeuten will. Die Massen, die unterwegs sind, das hat sich definitiv verändert. Verändert hat sich auch die Ausrüstung, muss man ganz ehrlich sagen. Zum Guten. Es gibt sehr, sehr hochwertige, technisch hervorragende Ausrüstung. Es gibt sehr viele Sportartikelhändler, wo man was kaufen kann. Die Bandbreite ist viel, viel größer geworden. Man sieht weniger sehr schlecht ausgerüstete Wanderer, Bergsteiger, Skitourengeher, Kletterer. Da hapert es meistens nicht ganz so. Der Umgang mit der Ausrüstung ist dann eher ein bisschen das Problem. Und das Eigenkönnen, das merkt man oft schon. Bei dem skifahrerischen Bereich ist ein subjektiver Eindruck von mir jetzt vielleicht. Aber da ist die Ausrüstung oft top und modern und durchgestylt von Kopf bis Fuß. Aber wenn der Schnee halt vielleicht nicht ganz so super ist, also kein wunderschöner Pulver oder ein schöner Firn, sondern ein bisschen bruchhastig oder ein bisschen schwerer Schnee, dann stoßen sehr viele sehr schnell an ihre Grenzen und dann steigt natürlich das Verletzungsrisiko. Es hat sich aus meiner Sicht auch ein bisschen die Art und Weise geändert, wie man zum Bergsteigen herangeht. Wo vorher ein bisschen mehr Demut und Ehrfurcht dabei war, sieht ein gewisses Klientel, das unterwegs ist, die Berge eher als Sportgerät. Da geht es auch darum, wie schnell bin ich am Gipfel, wie schnell bin ich wieder herunten, wie viele Höhenmeter gängen sich in einem Tag aus. Und ist mein Freund, Bekannter schneller wie ich, oder ich muss mich über Internet, über gewisse Plattformen vergleichen mit anderen. Das kommt immer mehr aus meiner Sicht und ist irgendwo ja ein netter Austausch. Aber es ist halt die alpinen Tätigkeiten immer mit sehr viel Gefahr verbunden und man sollte sich halt sehr bewusst damit auseinandersetzen. Und ich finde, es gehört immer ein bisschen Respekt dazu und ein bisschen auseinandersetzen mit dem ganzen Thema, mit einer gewissen Ethik an das Ganze heranzugehen, um auch den nächsten Generationen Spielfelder des Bergsports zu überlassen.
Vielleicht nur ganz kurz, es werden immer mehr werden, das wissen wir, also die ganzen Zahlen steigen noch mehr, es wird immer mehr werden. Wie kann man das am besten in Hand haben? Man hat ja mit Parkplatzgebühren und.
Ich glaube, das prinzipiell ja gut ist, wenn sich Leute draußen in der Natur bewegen. Wie ich schon gesagt, ist uns wichtig als Bergrettung, dass wir den Personen mitgeben, macht einen anständigen Kurs bei einem profunden und ausgebildeten Anbieter eines Kurses. Die Nebenerscheinungen, wie das jetzt an gewissen Parkplätzen Gebühren eingehoben werden müssen, weil es einfach logistisch nicht mehr anders geht, weil gewisse Regionen überlastet sind in der Infrastruktur oder in Kürze überlastet sein werden. Das sehe ich eben als Randerscheinung, wo eben die zuständigen Gremien, Tourismusverbände, Gemeinden darauf schauen müssen, das ist nicht Spielfeld der Bergrettung. Das beobachtet man nebenbei mit. Wir helfen gerne mit, wenn wir gefragt werden oder irgendwo Expertise notwendig ist. Aber das sind eigentlich dann in Sammelsurium, wie gesagt, die Infrastrukturerhalter, aber als Ratgeber natürlich auch die alpinen Vereine wie der Alpenverein und die Naturfreunde, die auch Wegzuständigkeiten haben, Erhaltung von Wanderwegen oder solche Sachen. Doch wollen wir uns nicht einmischen, weil wir ein unpolitischer Verein sind und wir wollen uns da auf keine Seite schlagen. Also für uns ist das Retten im Vordergrund. Wir tun uns natürlich schon nicht leichter, wenn immer mehr Einsätze passieren, weil alle Bergreiter auch berufstätig sind nebenbei her und es für uns auch immer schwieriger wird, vor allem unter der Woche, dass man vormittags die genügende Personenanzahl zusammengekriegt werden, um einen Einsatz durchzuführen. Ist gleich wie bei der Feuerwehr oder bei anderen ehrenamtlichen Einsatzorganisationen. Und am Wochenende ist halt auch nicht immer ganz einfach, weil jeder Bergreiter halt sehr gerne selber am Berg geht. Und wenn am Samstag beim schönen Wetter um 12 Uhr Mittag klingelt, dass ein Einsatz ist, sind halt auch sehr viele Bergreiter irgendwo im Gelände unterwegs. Und das muss man auch respektieren und akzeptieren. Und je mehr Einsätze das kommen, desto schwerer tun wir uns. Wir überlegen Lösungen und arbeiten an Lösungen, das in gewissen Regionen ein wenig zu professionalisieren, dass man die Anzahl der Einsätze überhaupt noch abwickeln kann. Da reden wir im Speziellen von gewerblich betriebenen Anlagen. Das heißt, alles, was im Winter Lift und Piste ist, wird teilweise schon in professionelle Hände gegeben, weil das einfach ehrenamtlich nicht mehr abwickelbar ist. Aber auch im Sommer vor allem von Bikeparkanlagen gibt es dort und da schon hauptamtliche Bikeparkretter, was mit der örtlichen Bergrettung akkordiert ist und auch gut ist, weil man kann nicht 5-6 Mal pro Tag dann vom Arbeitsplatz weg oder von der Familie weg. Und da wird es in Zukunft Querdenken brauchen zwischen allen beteiligten Organisationen. Das heißt, der Betrieb, der diese Anlagen betreibt, den Tourismusverbänden, den Gemeinden, dem Land Steiermark, dass wir dort zukunftsfit werden und bleiben.
Sehr interessant. Lieber Stefan, ich wünsche dir in deinem Amt alles Gute.
Vielen Dank.
Viel Zeit aber weiterhin für die Berge, dass du in die Berge auch noch gehen kannst. Und danke für das Gespräch.
Bitte gerne.
Das war ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.